Nicht angenehmer so? Na, keine Sorge, ich war nicht gestern Abend zu lange auf Hochzeit. Aber ich habe euch heute Morgen trotzdem was mitgebracht, und zwar diese schöne Brille. Ich setze jetzt trotzdem auf, weil sonst sehe ich nämlich tatsächlich fast nichts. Ja, das ist meine schöne Sonnenbrille. Muss ich sagen, die begleitet mich jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren. Meine liebe Frau hat mir nämlich tatsächlich diese Sonnenbrille vor über 10 Jahren gekauft. Damals, da waren wir auf dem Rückweg von einem Urlaub, wir hatten einen schönen Urlaub im Süden, und sie hatte irgendwann einfach echt die Nase voll davon, dass ich ständig auf jedem Foto die Augen zugekniffen hatte, dass ich nach kurzer Zeit, wenn mir irgendeinen schönen Ausflug, eine schöne Stadt gemacht habe, so, ja, komm, lass mal in den Schatten gehen dort. Das hat ihr einfach irgendwie gereicht und gesagt so, nee, Schatz, jetzt kaufe ich dir mal eine richtige Sonnenbrille. Ja, ich bin tatsächlich wohl recht lichtempfindlich. Ich habe dazu sehr gute Augen. Das heißt, ich mag auch nicht jede Sonnenbrille. So eine billige kann ich mir auch nicht auf die Nase setzen. Das mag ich dann auch gar nicht. Ja, und deswegen ist diese Brille jetzt seit gut 10 Jahren so ziemlich mein ständiger Begleiter. Ganz besonders eben, ja, wenn die Tage wieder etwas heller werden. Aber ich muss euch sagen, ich habe auch schon so ein bisschen andere Erfahrungen mit Licht gemacht. Vom Beruf passend, als Lichtempfindlicher, bin ich natürlich Informatiker. Das heißt, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Bildschirm, sagen wir mal, so eine gesunde Monitorbräune, das ist optimal. Und lege auch nicht großen Wert auf die Beleuchtung, oder habe ich nie großen Wert auf die Beleuchtung von meinem Arbeitsplatz gelegt. Ganz im Gegenteil, es passiert, wenn ich im Büro war, dass Kollegen morgens ins Büro reinkamen und ganz überrascht vor mich hingearbeitet. Zu Hause, in meinem Homeoffice, wo ich auch viel arbeite, da habe ich tatsächlich gar kein direktes Tageslicht. Ich habe mir einen Fahrradschuppen vor mein Fenster gebaut, deswegen habe ich gar kein direktes Tageslicht mehr. Und auch die Lampen sind offen. Wie macht das was mit mir? Ohne Licht, da fängt an, sich die Stimmung doch. Und ja, dann habe ich eben so gemerkt, nach so einem ganzen Tag nur in diesem dunklen, düster. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht haben manche Menschen doch recht, dass Licht gar nicht so schlecht ist. Ich messe mal nach, wie hell es in meinem Büro ist. Und dann habe ich mir ein Lichtmesser installiert und habe dann mal gemessen. Und ich kam tatsächlich auf 8 Lux. Könnte jetzt nicht so viel anfangen vielleicht, aber das ist ungefähr so. Ich habe nachgelesen, etwas dunkler wie eine Straßenlaterne in der Nacht. Ja, okay. Daraufhin habe ich mir dann doch angewöhnt, wieder mit Licht zu arbeiten. Habe mir sogar noch eine zusätzliche Lampe besorgt, hingestellt. Und siehe da, die Stimmung war schon nach wenigen Tagen deutlich besser. Und das seht ihr, für mich ist Licht so ein bisschen ein Paradox. Zu viel Licht, das strengt mich richtig an. Es stresst mich und es empfinde ich richtig als unangenehm. Aber Licht zum Leben. Auch falsch. Auch ich brauche Licht zum Leben. Ja, jetzt die Frage, warum erzähle ich euch denn das jetzt heute Morgen? Wir sind in der Predigtserie, die da heißt, die Ich-Bin-Worte Jesu. Und jetzt dürft ihr mal kurz raten, um was könnte es wohl heute gehen? Ich bin das Licht der Welt, genau. Darum soll es gehen. Das ist die Aussage von Jesus und die lesen wir in Johannes im Kapitel 8. Und das will ich uns jetzt gleich zum Anfang mal vorlesen. Johannes Kapitel 8, Abvers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache, was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß noch, wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in einer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Ja, die Ich-Bin-Aussage von Jesus, die haben wir hier gleich im allerersten Vers. Jesus ist im doch nicht nur das in sich selbst. Ich bin das Licht der Welt. Doch nicht nur das, er führt dann noch weiter aus und sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ganz schön provokante Aussage von ihm. Und interessant finde ich auch dabei, wenn er so eine provokante Aussage hier macht, kurz zuvor lesen wir, dass Jesus es eigentlich vorgezogen hatte, heimlich und unerkannt nach Jerusalem zu gehen. Das war nicht dieses Ankunft, wo wir an Palmsonntag dran denken, dass er mit Jubel eingezogen ist. Nein, er hatte einige, die mit ihm gehen wollten, schon vorgeschickt und ist heimlich nachgekommen, um unerkannt nach Jerusalem zu kommen. Doch jetzt, bei dieser Aussage, steht Jesus im Tempel von Jerusalem, mitten in der Festwoche des Laubhüttenfestes. Dazu müssen wir wissen, das Laubhüttenfest, das war eines der großen Wallfahrtsfeste in Jerusalem. Viele Menschen, sie kamen extra für dieses Fest nach Jerusalem. Die Stadt war voll und viele suchten auch ganz bewusst nach dem Jesus, von dem so viele schon erzählt haben. Doch Jesus wollte das im ersten Moment nicht. Er ging erst mal diesem Jesus was hören. Heimlich nach Jerusalem. Er hatte nicht Angst vor den Menschen, er fürchtete sich nicht vor ihnen. Doch seine Zeit, sie war noch nicht gekommen. Aber jetzt sehen wir diesen starken Wechsel. Jesus ist nicht mehr heimlich in Jerusalem. Er steht im Tempel und lehrt die Menschen. Raus aus der Verborgenheit, rein in die Öffentlichkeit. Wer Jesus suchte, der konnte ihn jetzt finden. Es war nicht mehr schwer. Er konnte ihm zuhören. Und dann kommt diese Aussage von Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Eine ganz klare Ansage an alle, die ihn gesucht haben. An alle, die ihn gesucht haben die ganze Zeit, sagte, hier bin ich, ich bin das Licht. Aber irgendwie auch etwas provokant. Stellt euch vor, ich würde eine solche Aussage heute Morgen hier als Prediger machen. Ich bin das Licht der Welt, folgt mir nach. Ich hoffe, dass hier ganz schnell einige meiner lieben Brüder kommen würden und mich hier von der Bühne holen und das ziemlich schnell klarstellen würden. Aber lasst uns mal lieber etwas genauer hinschauen. Warum war denn sein Auftreten eigentlich so provozierend? Warum traf diese Aussage, die er hier gemacht hat, die Gläubigen im Tempel so tief? Dazu müssen wir erst mal wissen, ein zentrales Element von diesem Laubhüttenfest waren riesige Leuchter, die nachts entzündet wurden. Es waren unglaublich große Leuchter, ein unglaublich helles Licht. Diese Leuchter, die sollen sogar so hell gewesen sein, dass wenn sie dort in diesem Vorhof des Tempels entzündet wurden, dass die Reflexion des Lichtes in ganz Jerusalem zu sehen war. Riesige Leuchter waren das. Und sie sollten an die Feuersäule erinnern. An die Feuersäule, die das Volk Israel beim Auszug in Ägypten geleitet und ihnen den Weg durch die Dunkelheit gewiesen hat. Daran erinnerten sie sich. Das Laubhüttenfest war das Fest, wo sie genau an ihren Auszug sich erinnerten, an die Zeit, wo sie dann auch in der Wüste waren. Und diese Leuchter waren dieses Bild, diese Erinnerung an diese Feuersäule, die sie leitete. Gott selbst war dort seinem Volk das Licht. Und vor dem Hin sein Volk. Er war Licht auf ihrem Weg. Und vor dem Hintergrund von diesem Bild der Feuersäule hören Sie jetzt diese Aussage von Jesus. Und auch sonst müssen wir wissen, dass Licht eine große Rolle im Gottesbild der gläubigen Juden hatte. Die Feuersäule ist nicht die einzige Stelle, an der Gott in Verbindung mit Licht gebracht wird. wenn wir in der Bibel nachschauen, dann schon direkt im allerersten Buch Mose, im zweiten Vers, heißt es ganz am Anfang, die Erde war ungestaltet und leer. Finsternis lag über den tiefen Fluten und über den Wasser schwebte der Geist Gottes. Gott sprach, Licht soll entstehen. Und Licht leuchtete auf. Gott betrachtete das Licht, es war gut. Er trennte Licht und Finsternis voneinander und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Das war der erste Tag. Da lesen wir schon ganz am Anfang von dieser Finsternis und von dem Licht, was kommt. Sonne und Mond kommen tatsächlich erst. Wir lesen hier nichts von einer Sonne. Sonne und Mond kommen tatsächlich erst am Tag 4. Das heißt, das Licht, das hier entstand, es war göttlichen Ursprungs. Gott sprach und es wurde Licht. Wir lesen auch nicht davon, dass Gott laut gerufen hat oder einen Befehl gab. Er sprach einfach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Sein Licht erhellte die Finsternis der Erde. Für den gläubigen Juden war damit Licht und Gott unzertrennbar miteinander verbunden. Und das ganz von Anfang an. Aber neben dieser Stelle finden wir das Licht an vielen Stellen im Alten Testament. Das sind auch die Schriften, die die Juden zur Zeit Jesu zur Verfügung hatten. In dem Psalm zum Beispiel gebraucht David ganz oft das Bild des Lichtes. Ich zitiere ein paar Verse aus Psalm 36, Vers 10 zum Beispiel heißt es, bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Oder ganz bekannt auch Psalm 119, Vers 105. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg vom Licht. Und ganz besonders spricht Jesaja auch von dem Licht, das für alle Nationen kommen wird. Nicht nur für die Juden, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Nationen. Da lese ich uns aus Jesaja 42, den Vers 6 zum Beispiel. Ich, der Herr, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um die, die im Dunkeln sitzen, aus der Haft zu befreien. Wer sich erinnert, diesen Vers hatten wir in ganz ähnlicher Variante, ganz vor kurzem hier auch schon mal. Denn Jesus zitiert exakt diesen Vers, als die Jünger des Johannes ihn fragen, ob er der Messias ist. Für einen gläubigen Juden war die Aussage von Jesus also hier sehr deutlich und ebenso provokant. Jesus sagt hier, dass er das Licht der Welt ist, dass er das Licht Gottes für die Welt ist, dass Gott sich durch Jesus, durch ihn hier offenbart, dass Gott sich durch Jesus erkennen lässt, dass Jesus der ist, der den Weg zu Gott zeigt. Aber er sagt eben nicht nur, dass er dieses Licht ist, er betont auch, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und damit gibt er hier letztendlich nur zwei Optionen. Es bleiben nur noch zwei Optionen. Entweder Jesus ist ein Hochstapler, ein Gotteslästerer, oder er ist der Messias, der Sohn Gottes. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Jesus lässt dir keine andere Möglichkeit mehr offen. Entweder er sagt hier die Wahrheit und hier steht der Messias vor den Menschen, oder aber er lügt und lästert Gott offen vor dem Volk mitten im Tempel. Als ich dieses Bild so erkannt habe, dass Jesus genau das darauf hinausspitzt, dass es nur noch diese zwei Optionen gab, da musste ich gleich an eine andere Stelle, auch im Tempel, Szene, die einige Jahre zuvor genau an gleicher Stelle auch im Tempel von Jerusalem gespielt hat. Und wenn ihr euch noch unser schönes Weihnachtsstück erinnert, da kam das genau vor. Dieser Moment, als Jesus als Baby in den Tempel gebracht wird und dort Simeon auf ihn wartet. In dieser Situation wird es auch schon mal erwähnt, diese Spannung. Und deswegen lese ich uns auch nochmal aus Lukas 2, Vers 29, was Simeon ja mit dem kleinen Jesus auf dem Arm so ausgesagt hat. Da heißt es in Lukas 2, Vers 29, Vers 29: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und dann halt im Vers 34 sagt er weiter: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, durch die Seele dringen wird. Hier sagt er in dem Fall zu Maria, ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Das war viele Jahre zuvor, als Jesus gerade eben erst geboren war. Er war gerade 8 Tage alt. Dort da lesen wir schon von dem Licht. Aber auch schon über diese Spannung, die durch Jesus entstehen wird. Die Spannung, ja, die wir auch heute immer noch erleben, wenn wir lesen, was Jesus hier selbst über sich sagt. Denn auch heute gilt uns wie damals, entweder ist Jesus ein Lügner und wir müssen ihm widersprechen. Wobei ich dann schon sagen muss, das wäre schon ganz schön spannend, dass wir nach 2000 Jahren immer noch über diesen Lügner reden hier. Oder aber die andere Option. Jesus sagt tatsächlich die Wahrheit. Und wenn ich das mal so hart auf den Punkt bringen darf und es etwas provokant formulieren darf, wenn es so ist, dass Jesus hier die Wahrheit sagt, dann ist es falsch, ihm nicht zu folgen. Bei Simeon kommt diese Spannung auch eben sehr deutlich heraus. Da sagt er, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Ja, in Jesus entscheidet sich alles. Entweder glauben wir ihm oder wir lehnen ihn ab. Ja, wenn ich jetzt eben so an unsere Pharisäer denke, die dort in diesem Tempel stehen, die vor Jesus stehen, diese provokante Aussage von Jesus hören, da muss ich tatsächlich wieder an meine schöne Sonnenbrille denken. Denn Jesus, er steht vor ihnen. Er ist das Licht der Welt, hell, klar, lebensnotwendig. Aber für diese Pharisäer ist dieses Licht kein Segen, nichts Schönes. Es bedeutet für sie Stress, es stört sie, es stört ihr System, es blendet sie. Und sie machen genau das, was ich auch im Urlaub immer wieder mache, wenn es mir zu hell wird. Sie kneifen die Augen zusammen. Sie kramen in ihren Taschen und setzen ihre dunkle Brille auf. Aber nicht, weil sie jetzt danach mit Brille auf das Licht genießen. Nein, sie wollen es aussperren. Sie nutzen ihre Argumente gegen Jesus wie getönte Gläser einer Sonnenbrille. Sie schauen auf ihr Gesetz, auf die Gesetze, um dem Blick des Erlösers auszuweichen. Und das Paradoxe ist, sie schlicht die Dunkelheit direkt vor der Quelle allen Lebens. Und sie wählen tatsächlich die Dunkelheit, weil das Licht ihre Sicht der Welt in Frage stellt, Sicht ihren Messias nicht vorgestellt. Nein, so wie Jesus ist, so haben sie sich ihren Messias nicht vorgestellt. Die provokante Aussage von Jesus, sie schlägt bei ihnen richtig an. Und sie fangen sofort an, dagegen zu schießen. Sie werfen Jesus sofort vor: Nein, du bist nicht glaubwürdig, du kannst nicht glaubwürdig sein. Schließlich behauptest du ja, das ist nur einfach von dir selbst. Ja, so als wenn ich mich da in den Tempel gestellt hätte und diese Aussage von mir gegeben hätte. Ohne jegliche Grundlage, das behaupten sie. Jesus, deine Aussage hat keine Grundlage. Eine leere Behauptung. Und das werfen die Pharisäer vor. Du redest nur von dir selbst. Es ist einfach unglaubwürdig. Doch ist es so? Wie reagiert Jesus darauf? Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Denn er antwortet. Und trotzdem widerspricht Jesus ihrer Aussage. Er beginnt im Vers 14. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede. Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ja, er sagt ihnen hier, ihr habt recht, ich rede von mir selbst. Aber trotzdem bin ich nicht unglaubwürdig. Denn ich weiß, bin, doch ihr kennt mich nicht. Und weiter spricht dann Jesus zu ihnen ab Vers 15. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen, ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls auch so direkt. Er sagt den Pharisäern auch so direkt, warum sie eigentlich zu einem falschen Urteil über ihn kommen. Er sagt ihnen, ihr urteilt über mich, ihr urteilt, sie urteilen über Jesus nach menschlichen Maßstäben. Das sagt er ihnen auch. Und selbst wenn er jemanden verurteilen würde, wäre sein Urteil richtig. Weil er eben nicht, wie die Pharisäer behaupten, alleine urteilt, sondern in Einstimmung mit dem Vater. Einigkeit. Und deshalb handelt er hier nicht alleine. Er handelt immer in Übereinstimmung mit dem, was die Menschen hier sehen. Er urteilt eben nicht nur menschlich, denn Jesus ist zwar mit dem Vater und urteilt nicht alleine. Und das wollen die Pharisäer nicht wahrhaben. Vor dieser Möglichkeit, dass Jesus wirklich der Messias ist, kneifen sie die Augen zu. Dafür sind sie blind. Das wird in den kommenden Versen nochmal deutlicher. Da antworten sie Jesus in Vers 19, wo ist denn dein Vater? Fragten sie. Und Jesus antwortet, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus sagt ihnen direkt, dass sie blind für ihn sind. Er diskutiert nicht mit ihnen. Er versucht sich nicht selbst irgendwie zu beweisen an dieser Stelle. Er packt nicht irgendwelche Wunder aus oder sonst was. Aber er muss sich hier nicht beweisen. Wenn wir uns das mal so die Situation in der Haut bekommen, wenn ich mir vorstelle, diese Situation in diesem Tempel, da steht der lebendige Gott als Mensch, als Jesus im Tempel in Jerusalem. Der, der dabei war, als diese Stimme zu hören war, es werde Licht und die Welt wurde erhellt. Der steht dort, der seinem eigenen Volk in der Wüste als Licht, als Feuerfackel vorangegangen ist. Der die Geschichte seines Volkes, ja die Geschichte der ganzen Menschheit seit Anbeginn geprägt und geführt hat. Dieser Gott, er steht vor seinen eigenen Menschen, vor seinen eigenen Geschöpfen und sie glauben ihm nicht. Sie sind blind für ihn. Der Vers 20 ist auch nochmal so eine Bestätigung, dass Gott tatsächlich auch in diesem Moment alles in der Hand hat. Hier ist es provoziert. Und als Aussage von einem Menschen wäre diese Aussage von Jesus hier Gotteslästerung gewesen. Sie müsste nach dem Gesetz mit dem Tod bestraft werden. Und doch, obwohl sie Jesus hier nicht glauben, obwohl sie hier dastehen und Jesus nicht glauben, und obwohl seine Aussage öffentlich im Tempel erfolgte, mit vielen Zeugen, nehmen sie nicht fest. Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Gott hatte alles in der Hand. Er hatte es unter Kontrolle. Sie konnten ihn nicht festnehmen. Es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Gott selbst lässt es nicht zu, dass Jesus hier schon verhaftet wird. Jesus ist das Licht der Welt. Das sagt er hier sehr deutlich. Ohne Licht können wir nicht leben. Und Jesus will uns gerne dieses Licht sein. So wie Gott ganz am Anfang dieser Welt das Licht geschenkt hat. Dadurch das Leben überhaupt erst möglich geworden ist. Und so schenkt Jesus, So schenkt er uns hier in Jesus neues Licht, neues Leben, indem er in die Dunkelheit der Herzen der Menschen als Licht kommt. Aber es ist eine Aussage, die Glauben braucht. Wir können vor dieser Aussage die Augen schließen. Wir können unsere Sonnenbrillen aufsetzen und uns weiter in die Dunkelheit von Jesus ein, dass er unser Licht sein will. Jesus will in unsere Dunkelheit kommen. Er will uns Licht, er will uns auch in dieser Welt. Gott, das Licht, es war von Anfang an Teil von Gottes Geschichte mit dieser Welt. Gott hat ganz am Anfang das Licht angemacht. Gott will uns durch Jesus Licht in unserer Dunkelheit geben. Gott will uns durch Jesus Orientierung in unserer Verlorenheit geben. Und Gott will uns am Ende wieder unser Licht sein, auch in aller Ewigkeit. Das ist ein schöner Vers, den wir in der Offenbarung lesen, wo wir davon lesen, dass Gott einmal alles neu machen wird und dass er dann selbst wieder das Licht sein will. Das wird unglaublich sein. Es wird keine Sonne mehr brauchen, weil Gott selbst das Licht sein wird. Aber alles steht unter dieser Frage, die jeder nur selbst beantworten kann. Will ich das glauben? Oder doch die Augen davor verschließen? Wenn wir uns dafür entscheiden, dass Jesus das Licht in unserem Leben wird, wird es auch immer wieder Dunkelheit in unserem Leben geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Auch wenn wir uns für Jesus entscheiden, wird es dunkle Momente in unserem Leben geben. Dinge, die uns erschrecken. Ja, vielleicht wird es sogar Momente in unserem Leben geben, in denen wir denken, das Licht ist erloschen. Aber wir dürfen uns immer wieder an dieses Licht erinnern. Wir dürfen darum beten, dass Jesus uns Licht ist, dass er in diese dunklen Momente hineinkommt. Wir dürfen ihn einladen in diese dunklen Momente. Finsternis ist etwas, das uns auf Dauer zerstören wird. Nein, Gott hat den Menschen nicht dafür geschaffen, in der Finsternis zu leben. Weder physisch als Menschen hier auf dieser Welt, noch seelisch. Deshalb hat er uns das Licht geschenkt. Das Licht, das wir tagtäglich sehen können, ganz offensichtlich, wenn wir nach draußen gehen. Dieses Licht hat auch Gott uns geschenkt. Aber er hat uns auch das Licht geschenkt, das wir nur erleben können, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Und deshalb lautet meine Frage heute Morgen an dich ganz konkret: Wo stehst du? Stehst du oder hast du Augen vor Jesus? Oder hast du schon sein Licht in deinem Leben zugelassen? Und wenn du schon sein Licht in deinem Leben zugelassen hast, bei denen du, sind vielleicht deine dunklen Orte? Wo sind vielleicht die Momente, bei denen du das Licht ausmachst, die Sonnenbrille aufsetzt und dich dahinter versteckst? Die Plätze in deinem Leben, die du verbergen willst vor Gott. Jesus will auch hier Licht sein. Er will all das ans Licht bringen, denn er möchte, dass du lebst, wirklich lebst, nicht ängstlich und trübe im Verborgenen in so einem dunklen Raum, sondern fröhlich und frei in seinem Licht. Das ist genau diese Einladung, die Jesus uns hier heute Morgen in diesen Versen ausgesprochen hat. Und genau dazu will ich dich einladen, zu leben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.